Wenn du alles richtig machst in Deutschland und gründest ein Unternehmen und machst dann auch Gewinne, dann kannst du nach 4 Jahren auch pleite sein.
Hey, herzlich willkommen zu Zweien.
Moin.
Hi Mike, du hast was mitgebracht, Mike.
Ich habe was mitgebracht, genau. Wir haben uns im Vorgespräch schon gestritten, so ein bisschen über Papier und papierlos. Ja, stimmt, diskutiert. Und ich habe mal Papier mitgebracht.
Digital verfälscht.
Ja, und ich habe heute einen Satz mitgebracht, nämlich einen Satz, den ich dir vorlesen möchte und der so ein bisschen unser Thema anreißt. Wir wollen uns heute unterhalten über Mittelstand in Deutschland, so eine kleine Bestandsaufnahme. Und es geht ja auch gerade viel um, viel Gemeckere und die Unternehmer sind sehr belastet, wie auch immer. Und da wollen wir einfach mal unpolitisch, das ist mir und uns ganz, ganz wichtig, aus Unternehmersicht da drauf schauen, ohne da irgendwie in politische Ecken abzuwandern.
Und wie ich schon gesagt habe, du sprichst ja hier mit einem der größten Fans der sozialen Marktwirtschaft.
Ne? Soziale Marktwirtschaft, habe ich gleich mal ein Stichwort für dich. Du weißt ja, was jetzt im Oktober ist, diesen Jahres, also in einem Monat.
Nein.
Da wird die soziale Marktwirtschaft 75 Jahre alt.
Da werde ich auf jeden Fall einen drauf heben.
75 Jahre alt, nämlich Ludwig Erhard hat die damals ja ausgerufen, als die ersten stabilen Preise festgemacht wurden im Jahre 1948. Das ist aber jetzt nicht mein Satz gewesen, den ich mitgebracht habe. Ne? 75 Jahre soziale Marktwirtschaft, aber wir reden noch drüber, was ist denn das überhaupt?
Spannend, finde ich auf die
Folter. 16% der Unternehmen des industriellen Mittelstands in Deutschland sind derzeit dabei, Arbeitsplätze und Teile ihrer Produktion ins Ausland zu verlagern. Weitere 30% tragen sich konkret mit Abwanderungsgedanken. Dies geht aus einer Umfrage des Bundesverbands der deutschen Industrie hervor. Hochaktuell, die kam vor 2 Wochen raus. Was sagst du zu diesen Zahlen und zu diesem Satz?
Also es wundert mich nicht.
Es wundert dich nicht?
Nein, es wundert mich nicht. Wir sind ja hier nicht in der Meckerrunde, weil meine Einstellung ist ja nicht am Bierzelttisch die ganze Zeit nur rumzujammern und rumzumeckern. Aber nach meinem Urlaub, die einzigen Themen, die bei mir auf dem Tisch lagen, war Transparenzregistergericht.
Kannst du für alle mal kurz erklären, was die machen?
Das Transparenzregister und das Registergericht, das sind ja Themen erstmal zwei Bereiche. Mhm. Transparenzregister ist eine Neuerfindung, liegt ja beim Bundesanzeiger und dort werden ja, ich sag mal, alle Unternehmensdaten jetzt ganz transparent aufbereitet, damit zum Beispiel auch sichtbar ist, welche ausländischen Holdings in Deutschland zum Beispiel Beteiligung halten.
Ja.
Das Rätsel für mich ist dabei nur, aber wie gesagt, dann gehen wir jetzt schon wieder viel zu tief rein, warum ich beim Notar sitze, mir 2 Stunden dort Verträge durchlese, anschließend der Notar unsere Unterschriften aufnimmt, das an ein Registergericht weiterleitet, um mich dann mit einer Unstimmigkeitsmeldung des Transparenzregisters rumzuärgern, verstehe ich nicht. Also wie gesagt, Urlaubszeit vorbei, Transparenzregister, Unstimmigkeitsmeldung, Registergericht, Jena, warten wir immer noch auf die Umstellung unserer Firmierung seit März. Wir haben jetzt Ende September. Arbeitsagentur, Rentenversicherungsprüfung, Thüringer Landesamt für Statistik. Also das sind die unternehmerischen Herausforderungen, die du einfach mal im Alltag, nur mal nachdem kurze Urlaubsphase war, dann wieder zu bewältigen hast. Und da bin ich ja mit kleinen Unternehmen, mit kleinen Problemen, und du kannst das jetzt auf Mittelstand hochrechnen, was die für Themen haben, wo es dann noch um Zertifizierungsdinge, um Umweltauflagen, um Nachweise geht. Sicherlich in großen Teilen alles wichtige Dinge, so Leitplanken, Eckplanken, die braucht's. Aber wir sind hier nicht mehr im Leitplankenbereich.
Ja, was glaubst denn du? Also du hast einen schönen Grund angesprochen. Es geht ein bisschen viel zu langsam und mit Sicherheit auch die Bürokratie in Deutschland. Und das sind ja Themen, die sind im Allgemeinen bekannt. Was gibt's denn noch für Themen, warum so viele Unternehmen gerade drüber nachdenken, mal irgendwas auszulagern? Also was würdest du so sagen? Also ich werf mal ein Thema auf den Tisch, worüber wir mal reden können. Nämlich das Thema Energiekosten für die Unternehmen. Ja, wir waren ja gerade in meinem Satz die Aussprache von industriellen Industrieunternehmen, ja, und jetzt ist die Frage halt, also Energiekosten. Merkt ihr da auch was hier so als Agenturdienstleister? Also wir merken es auch mit Energiekosten.
Ja, ich sag mal, kostentechnisch ist ja nun alles mächtig gestiegen. Und während es früher eben die Personalkosten waren, warum Unternehmen ins Ausland abgelagert sind, sind es jetzt wieder andere Kosten. Und unter anderem sicherlich auch Energie für ich sag mal, produzierende Unternehmen mit einem hohen Energieverbrauch. Ein ganz wichtiges Thema, aber die Diskussion wird ja so kontrovers gerade geführt mit dem Thema Industriestrompreis zu einem vollkommen anderen Deckel wieder subventioniert. Und da gibt es genug, ich sag mal, auch Wirtschaftsforscher und wirklich, also Leute, die in den ganzen ökonomischen Bereichen tief verwurzelt sind. Ich sage, das ist der größte Blödsinn, den überhaupt jemand erfinden konnte, weil im Endeffekt jetzt wieder mit den Unternehmen oder auch dann, ich sag mal, die Unternehmen besteuert werden und davon quasi die großen Unternehmen subventionieren, selber davon aber gar nichts haben, weil das Ganze wieder ja auf ein bestimmtes Volumen angelegt ist. Und also ich verstehe es tatsächlich nicht, warum man so wenig auf Ökonomen und tatsächlich Menschen, die auch aus der Wirtschaft kommen, nach wie vor mal hört und das mit einfließen lässt in solche Betrachtungen. Aber wie gesagt, generell die Hürden, über die Unternehmen und Unternehmer in Deutschland springen müssen, um einfach ihren Alltag zu bewältigen, und das kann man sich wirklich auch aus meiner Sicht als Bild so vorstellen, die werden immer höher. So, und irgendwann merkst du schon, als bin ich gerade noch drüber gekommen. Also ich weiß aber nicht, wie lange ich das noch schaffe, weil irgendwann kommst du eben auch als Unternehmer an so einen Punkt, wo du sagst, vielleicht will ich gar nicht mehr so hoch springen. Dann suche ich mir einen Ausweg. So, und der Ausweg heißt eben, dann verlagern wir. Und es gibt nun mal Länder, die im Zweifelsfall einfach da mal, ich sag mal, noch nicht dieses Wohlstandsniveau und dieses sozialistische Denken, wir wollten ja nicht politisch werden, aber ich spreche es jetzt einfach mal ganz provokant an, weil, wie gesagt, ich der größte Fan der sozialen Marktwirtschaft bin, aber wir sind eben durch permanente Verzerrung an unterschiedlichsten Stellen, und das mag Gründe haben, auch in Subventionsbereichen mag das Gründe haben, viele Dinge müssen erstmal auch in Gang gebracht werden, dafür braucht es auch beispielsweise mal ein staatlich finanziertes Subventionssystem, aber wir bewegen uns tatsächlich in eine Richtung, die so verzerrt, also die nichts mehr, ich sag mal, mit reinem wirklich wirtschaftlichen Handeln aus meiner Sicht zu tun hat, sondern die permanent einfach die Hürde und die Latte noch ein wieder ein Stück höher hängt. Naja, und da werden viele Unternehmen tatsächlich entweder irgendwann reißen, sagen, schaffe ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, oder eben tatsächlich überlegen, sagen, ja, will ich auch nicht mehr. Dann nehme ich eben den leichteren Weg, und der heißt eben im Zweifelsfall zu schauen, links, rechts, was gibt's in Europa, dann bin ich hier mal weg. So, und er wird eben nicht mehr nach Fernost verlagert, dann wird eben im Zweifelsfall auch innerhalb Europas verlagert, was gar nicht so schwierig ist. Ja, aber dann hast du eben auch ganz schnell in Deutschland diese Wertschöpfungskette, die dann nicht mehr funktioniert.
Haben wir auch aktuelle Beispiele, gerade aber auch mal nicht Europa, sondern die Amerikaner mit ihrer Wirtschaftsförderung gerade derzeit sehr, sehr aggressiv unterwegs. Und das größte Solarbauunternehmen in Deutschland errichtet jetzt seine Werke nicht mehr in der EU, sondern in Amerika dementsprechend. Du hast es schon angesprochen, soziale Marktwirtschaft. Der Mensch, den ich vorhin angesprochen habe, Ludwig Erhard, hat ja mal ein Buch geschrieben, und zwar hieß das Wohlstand für alle. Und da hat er so die soziale Marktwirtschaft beschrieben und dass die Wirtschaft ganz wichtig ist. Nur wenn die wachsen kann, kann das Sozialsystem auch wachsen. Dementsprechend hat gewarnt in diesem Buch vor Übersozialisierung. Das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, dass wir eigentlich jetzt in einem Punkt sind, wo so viel sozialisiert wird, staatlicherseits, ne, egal in welche Richtung das geht, dass es schon fast zur Wirtschaftsleistung mittlerweile zu viel ist. Und das ist genau das, wovor Ludwig Erhard damals schon gewarnt hat.
Also aus meiner Sicht, wie gesagt, das ist definitiv zu viel. So, und du musst ja nun mal wirklich durch die Gegend gehen und schauen, Mitarbeiter gesucht. Wir stellen ein, wir stellen ein, wir stellen ein, wir stellen ein, wir stellen ein. So, und ich sag mal, das sind ja keine Unternehmen, ich sag mal, wo du Raketentechnologie vorher studiert haben musst, sondern das sind Unternehmen des Mittelstands im Bereich wirklich dann, ich sag mal, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsgewerbe. Das geht bis schlichtweg zu einem ganz konkreten Beispiel. Ein McCafé in einem McDonald's muss Sonntag das Ding schließen, die Theke, weil die keine Mitarbeiter haben.
Ja.
Jetzt. Da muss ich tatsächlich sagen, dann wäre man jetzt nicht politisch, aber dann läuft doch irgendwas sehr schief in einer sozialen Marktwirtschaft, wo es ja darum geht, ich sag mal, auch da einen Kaffeeautomaten zu bedienen, im Zweifelsfall zum Mindestlohn, wobei auch mittlerweile Schnellrestaurants teilweise deutlich über Mindestlohn bezahlen, teilweise ja auch sogar in Tarifverträgen mit drin.
Kopfprämien.
Ja, so, das heißt also im Endeffekt, aber wenn die kein Personal mehr finden, wir aber gleichzeitig darüber sprechen, dass wir im Endeffekt wieder Sozialleistungen in unterschiedlichsten Stellen erhöhen müssen, dann fehlt für mich immer die Diskussion, wer verdient das Geld? Weil in einer sozialen Marktwirtschaft muss das Geld immer erst verdient werden, eigentlich, bevor es dann an alle anderen Bereiche ausgegeben wird. Was sicherlich auch wieder, wie gesagt, bestimmte Investitionen und Dinge, gerade Zukunftstechnologien angeht, die selbstverständlich auch eine staatliche Hoheit haben und entsprechend auch gefördert werden müssen. Aber in einer Marktwirtschaft muss das Geld, ich sage im Endeffekt, über Unternehmer und über Unternehmen verdient werden. Und dann kann der Staat aus den Einnahmen und eventuell mit ein paar kleinen Schulden nebenbei entsprechende Ausgaben tätigen. Aber hier wird nur noch im Moment Diskussion darüber geführt, wie wir, ich sage mal im Endeffekt, möglicherweise bestehende Strukturen noch weiter aufblähen. Es wird nie die Diskussion geführt, wie kommt das Geld irgendwie dann tatsächlich in diesen Topf, damit dann auch nochmal genug drin bleibt. Und in letzter Konsequenz, wie gesagt, ist dann bei mir das Finanzamt, Prüfung, die Prüfung, Rentenversicherungsprüfung, Die Latte wird, wie gesagt, in dem Hochspringen der Unternehmen wird gerade heftig hoch
gefühlt. Stimme ich vollkommen zu. Ich möchte auf deinen ersten Punkt zurückkommen, Fachkräftesituation in Deutschland. Und du hast schon angesprochen, so Servicekräfte, McDonald's, wie auch immer. Die Wirtschaft lebt ja auch von guten, ausgebildeten Fachkräften. Wir reden jetzt mal vom Ingenieur, wir reden in unserer Branche vom Informatiker. Und jetzt ist doch die Frage, und renommierte Medien stellen sich die Frage sogar schon, warum soll ich denn als Fachkraft überhaupt noch in Deutschland arbeiten? Was sind denn überhaupt noch die Anreize? Wir nehmen ja auch da mal die private steuerliche Belastung eines Menschen hier in Deutschland und so weiter. Und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis immer mehr Leute, die bleiben auch in Deutschland, arbeiten aber im Ausland. Also wie zum Beispiel in der Schweiz, wie zum Beispiel in Liechtenstein, in Österreich und so weiter und so fort. Weil einfach die Steuerbelastung, natürlich ist auch wohnortsgebunden, ne? Die haben trotzdem noch deutsche Steuersätze, haben aber wesentlich mehr Einkommen für den gleichen Job. Und das ist eben der Punkt. Warum soll denn die Fachkraft heute noch hier in Thüringen überhaupt sich um einen Job bewerben, wo wir dann auch als Unternehmer sagen, naja, in Thüringen sind jetzt die Löhne nicht so hoch wie in München. Ja, und das sind alles so Punkte, die da eine Rolle spielen. Deswegen glaube ich, gibt es da auch gar keine Baustelle mehr, die wir betrachten müssen, sondern das Gesamtkonstrukt ist gerade wirklich am Wackeln. Also wirklich in vielen Bereichen dahingehend. Und das ist auch der Punkt. Jetzt haben aber die Unternehmer, wie du einer bist, wie ich einer bin, die lechzen vor erhöhten Lohnkosten. Und ich habe hier nicht umsonst mal mein Blatt Papier mitgebracht. Und von 2010 bis 2020 haben sich die Unternehmenssteueraufkommen in Deutschland um 45% erhöht. Mit Unternehmenssteueraufkommen sind alle Steueraufkommen gemeint. Ja. Nicht nur die Lohnsteuer, sondern auch viele andere Steuern mehr. So außerhalb Deutschlands sind die Steuerzahlungen der Unternehmen von 2010 bis 2020 im gleichen Zeitraum um weniger als 20% gestiegen. Ja, das heißt, das kommt ja on top, wo wir sagen, wir haben natürlich gestiegene Lohnkosten, wir haben gestiegene Steueraufkommen, die wir zu bewältigen haben als Unternehmen dahingehend. Und auch das alles zahlen wir mittlerweile, ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt, immer noch im Voraus. Es ist ja, also du hast das Geld nicht mal und zahlst es aber schon. Ja, und das sind halt die Punkte, die neben den Punkten, die du angesprochen hast.
Super Modell würde sich ja jeder Unternehmer wünschen. Also ich habe noch gar nicht angefangen, der Kunde muss es aber schon mal bezahlen. Und wenn er den ersten Auftrag platziert hat, mache ich gleich eine Vorauszahlung auf den nächsten Auftrag, den noch nicht, also der noch nicht mal unterschriebene.
Das heißt, der Bäcker stellt dir eine Rechnung fürs Brot, weil du kommst in 2 Wochen.
Ja.
Vielleicht.
Ich habe übrigens einen Brief liegen, aber das ist mal ein anderes Podcast-Thema vom Finanzamt. Das wirklich
beginnt. Die Briefe
vom geehrter Herr Kalinich. Ich gestatte Ihnen, also so fängt ein Brief des Finanzamtes an. Ich gestatte Ihnen. Nur habe ich jetzt so gelernt in der Formulierung generell, also ein Satz, auch ein Brief, ein Anschreiben, eine E-Mail, fängt man schon mal nicht mit ich an, sondern tatsächlich ja mit der problemlösenden Formulierung.
Ja.
Also das zeigt aber einmal mehr, in welchem, ich sag mal, tatsächlich auch gedanklichem Umfeld mittlerweile eben, ich sag mal, der Staat agiert. Also früher war es ja so, dass man wirklich das Gefühl hatte, naja klar, der Staat ist die Interessensvertretung derjenigen, die letztendlich in das Thema einzahlen. So einzahlen tun sicherlich auch die Arbeitnehmer, ganz normal, auch über Lohnsteuern und allem, großes Aufkommen, Konsum, auch Konsumsteuern sind eine große staatliche Aufgabe. So, dennoch wird ja, ich sag mal, das meiste Geld tatsächlich auch für den Staat aus dem Mittelstand heraus erwirtschaftet und das eben auch entsprechend mit den Steuern. So, nur das Verständnis hat sich meiner Meinung nach, ich sag mal, in den letzten Jahren nochmal komplett gedreht. Nun sind wir ja in Thüringen eher noch eine Ausnahme, also mit unserer rot-rot-grünen Landesregierung, die auch noch als Minderheitsregierung eigentlich gar nichts mehr entscheidet, sondern einfach wirklich tatsächlich in meinem Gefühl, tut mir leid, ich weiß, Herr Tiefensee ist anderer Meinung, ich sag mal, tatsächlich Entscheidungen auch ein Stück weit verschiebt, verschleppt. Das trifft jetzt vielleicht nicht unbedingt auch immer nur für das Thema Wirtschaft zu, aber es gibt viele Bereiche, wo einfach nicht wirklich die entscheidenden auch Reformen und Schritte gegangen werden. So, das haben wir aber in ganz, ganz vielen Bereichen mittlerweile, dass einfach tatsächlich irgendwie so eine Art Stillstand ja einsetzt, fühlen ja auch irgendwie die Menschen. Aber es gibt tatsächlich in vielerlei Hinsicht momentan einen Schritt wieder zurück, weg von der sozialen Marktwirtschaft. Und das macht mir Sorgen. Und das spiegeln am Ende deine Zahlen wieder.
Ja, wenige Leute trauen sich, das wirklich auch in der Öffentlichkeit auszusprechen, indem wir sagen, wir sind nicht seit diesem Quartal, sondern wir sind schon seit einem Jahr in einer Rezession. Und diese Rezession, die wird auch nicht weniger. Das heißt, der Geschäftsklimaindex ist gesunken, der Konsumklimaindex ist gesunken. Dementsprechend, das heißt auch bei den einkaufenden Leuten, ist natürlich das Sparverhalten und die Kaufzurückhaltung umso größer. Die Butter kostet 3 Euro und so weiter. Inflation kommt dazu. Und das meine ich mit diesen ganzen Baustellen, die gerade derzeit aktuell da sind. Und jetzt ist ja die Frage, die Bundesregierung versucht ja mit Sicherheit auch irgendwas dagegen zu machen, setzt sich zusammen aktuell und versucht da ja natürlich auch irgendwelche Wege zu finden und da ein paar Förderungen und jetzt kommt wieder das Soziale mit zum Tragen. Aber ich glaube, das reicht in keinster Weise. Guck mal, ihr seid jetzt zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft. Mhm. Und bei den Kapitalgesellschaften hat man ja auch die Gewinnsteuern zumindest mal gesenkt. Ne? Muss man auch dazu sagen, ja. Die wurden mal gesenkt. Dass aber die Hebesätze bei den Gewerbesteuern angehoben wurden, natürlich immer nach Regionen, wo man ansässig ist, aber generell alle angehoben wurden, das hat das schon wieder kompensiert. Also es gibt da wenig Entlastung. Da,
ganz vorne dabei.
Ja, auf den allen Ebenen dahingehend. Und das ist halt wirklich der Punkt, wo man mittlerweile auch als Unternehmer, da stimme ich den 30% zu, die drüber nachdenken, wo man sagt, da gibt es denn da Alternativen dahingehend. Und das ist eigentlich das Beschämende.
Und zum Thema Mitarbeiter, weil du ja gesagt hattest, wir konkurrieren teilweise ja auch mit Gehältern und mit Gehaltsstrukturen, beispielsweise mal mit anderen Regionen in Deutschland. Wir konkurrieren auch hier tatsächlich mit staatlichen Institutionen. Mhm. Also, dass ein Finanzamt selbstverständlich auch Informatiker oder IT-Spezialisten braucht, ist keine Frage. Aber wenn tatsächlich dort der Staat seine Mitarbeiter über alle Maßen besser stellt, das heißt also über Tarifvertragsniveau und noch einen drauf und noch Beamtenstatus einen drauf und noch auf dem Beamtenstatus noch einen oben drauf, dann ist natürlich wieder eine Entkopplung da. Und wie gesagt, diese Gleichberechtigung, die, glaube ich, auch allen in Deutschland so gut täte, dass eben tatsächlich gleich behandelt, gleichberechtigt, aber auch alle im Zweifelsfall in den Topf einzahlen, wird tatsächlich noch zusätzlich ausgehebelt. Und die der Personalengpass, der unter anderem ja schon jahrelang absehbar war, gegen den der Staat eigentlich auch hätte Schritte ergreifen müssen, die ergreift er jetzt, indem er dann der freien Wirtschaft zusätzlich Mitarbeiter entzieht, die dort ja wiederum Wertschöpfung betreiben müssten, um den Apparat zu bezahlen, der aber, wie gesagt, ja gar nicht im Gegensatz zu Unternehmen eine Stelle mal in einen wirtschaftlichen Aspekt setzt. Kann sein, da bin ich nicht drin. Weiß ich jetzt nicht, wie in einem Amt beispielsweise bewertet wird, welcher Mitarbeiter welche Umsatzwertschöpfung pro Jahr bringen muss.
Gar keine. Aber nein, kann ich sagen, gar keine. Also da geht's nicht. Um diese Themen geht's da gar nicht.
Ja, aber das ist ja dieses Leistungsthema, was wir immer wieder diskutieren, wo man sagen muss, ja, aber der Staat muss offensichtlich nichts mehr leisten. So. Ist jetzt eine provokante Aussage, vielleicht kriegen wir daraufhin auch ein bisschen Ärger. Aber werten wir es mal nicht ganz ab. Also es wird ja was geleistet. Und unsere gesellschaftlichen Strukturen, ich muss jetzt mal ein bisschen hier den Bogen wieder in Richtung nach oben bringen, sind ja doch schon so, dass wir hier abends immer noch rausgehen können, ohne Angst haben zu müssen. Darauf kann man sich aber jetzt nicht ausruhen. Man kann jetzt sagen, ja, nur weil wir jetzt im Zweifelsfall noch eine sehr sichere Situation in Deutschland haben und weil tatsächlich Strukturen da sind, die es auch in anderen Ländern so in der Form nicht gibt. Nehmen wir mal das Thema Ausbildung, Handwerk. Also wir haben ja schon einen guten strukturellen Unterbau. So, und der ist über Jahre gewachsen, aber der ist auch über Jahre ausgehöhlt. Das ist ein bisschen meine Sorge. Also von daher, wir haben das alles und wir haben das auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben es aber auch sukzessive untergraben. In meiner Wahrnehmung. So. Und wie gesagt, das fällt jetzt vielen Unternehmern und Unternehmen auf die Füße. Und wenn das so weitergeht, kann es eben passieren, dass solche Strukturen auch mal ganz schnell in sich zusammenbrechen. So. Weil eben einfach dann viele Unternehmer und Unternehmen, da sind wir wieder in der sozialen Marktwirtschaft, einfach die Entscheidung treffen müssen, wenn es bei uns nicht mehr wirtschaftlich ist, dann werden wir einen anderen Weg suchen.
Ist denn deiner Meinung nach der Punkt schon gekommen, wo das absehbar ist, dass das eigentlich sich nur noch schwer erholen kann, wenn man jetzt als handelnde Personen, also in Regierungsebene, wirklich jetzt Maßnahmen mal ergreifen würde, die irgendwie zum Beispiel die Steuerlasten senken oder mehr Einkommen überhaupt bei den Menschen, ne, im Portemonnaie belassen von ihrer monatlichen Arbeit. Selbst wenn man das alles irgendwie jetzt machen würde, glaubst du oder hast du noch den positiven Blick in die Zukunft, dass wir das dann auch wieder hinbiegen können? Oder, und jetzt kommt das Oder, du hast es gerade angesprochen, der Mittelstand und sein Fundament in Deutschland. 99% aller Unternehmen sind mittelständische Unternehmen in Deutschland, absolut d'accord. 53% von diesen Unternehmen finden keine Nachfolger mehr. Davon ist das Handwerk über 70% betroffen.
Ja.
So, und jetzt haben wir die Situation, dein Grundfundament, das gibt's bald nicht mehr.
Also das bröselt gerade kräftig.
Ja.
Ich glaube, es ist immer noch in der Situation, dass man es retten kann. Das ist so wie ein alter Kirchturm, der so langsam absinkt und dann irgendwann eine Schieflage gerät. Mit sehr, 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 sehr viel Aufwand kann man dann versuchen, unter das Fundament, hier Schieferturm von Pisa, ich grab mal drunter und versuche irgendwie noch das Fundament so wieder zu retten, dass es nicht einstürzt. Aber je länger wir warten, desto teurer, desto schwieriger, desto aufwendiger, desto komplizierter wird diese Rettungsaktion werden. So, und wie gesagt, das ist Also ich glaube nicht, dass wir hier Schwarzmaler sind.
Das wären wir ja keine Unternehmer, wenn wir da schwarz malen würden. Ne? Wir sind noch nicht ausgewandert.
Auch das, wir sind noch da. Es fällt mir, ehrlich gesagt, in den letzten Monaten, Jahren, das fängt wirklich jetzt, würde ich mal sagen, würde so 3, 4, 5 Jahre, es fällt mir immer schwerer, diesen Optimismus zu bewahren, weil man eben, weil man eben dieses bröckelnde Fundament sieht. Mhm. So, und wenn man am jeden Monatsende die Lohnnebenkosten sieht und eben tatsächlich das, was überwiesen wird als Nettogehalt an die Mitarbeiter und das, was aber tatsächlich dann als Abgabe in die andere Richtung wandert und im Zweifelsfall das mittlerweile wirklich ein Ungleichgewicht ist, das wir nicht mehr aufheben und auffangen können. Und das Thema, ich sag mal, auch da, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wir führen sehr regelmäßig Gehaltsverhandlungen mit unseren Mitarbeitern. So, und wünschen uns schon, dass wirklich die Arbeit sich tatsächlich lohnt. So, dass man natürlich sagen kann, nee, also selbstverständlich muss mit einem entsprechenden Unternehmenserfolg auch ein wirtschaftlicher Erfolg für die Mitarbeiter sichtbar sein. So, es wird aber eben immer schwerer für die Unternehmer. Und ich sage mal, vielleicht, ich hoffe tatsächlich auch auf das Verständnis der Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, dass sie das sehen, dass also tatsächlich da ja eine Abgabenlast vom Staat da ist. Und die kann ich aber im Moment nur bedingt beeinflussen. Mhm. Was also auch seltsam ist, weil in einer Demokratie normalerweise, wie gesagt, wer erwirtschaftet in Größenordnungen das Geld, fällt es schwer, dann aber Einfluss darauf zu nehmen. So, und da habe ich so ein bisschen mein Demokratie-Ding, um noch ein bisschen politisch zu werden am Ende, wo ich mir sagen würde, ja, aber das muss doch handelnden Personen klar sein. Und da ist zum Beispiel auch das Thema, habe ich letztens in einem sehr interessanten Podcast gehört, Deutschland fehlt für diese ganzen Probleme, die wir hier alle haben und für dieses bröckelnde Fundament tatsächlich der Plan, wie richten wir es denn wieder auf? Wir sehen ja alle, es bröckelt und bröselt an jeder Ecke, fällt irgendwo der Putz ab und da fällt was runter und da geht eine Brücke kaputt und dort haben wir wieder irgendeine Bahn, die nicht funktioniert. Aber es fehlt der Plan und es gibt immer nur den Plan mit viel Geld.
Ja.
Wir schütten einfach noch mehr Geld nach. Das ist aber nur bedingt im Plan, weil es fehlt ja dann die Vision. Also nur um die Strecke wieder in Gang zu bringen und die Brücke wieder aufzubauen, heißt ja nicht, dass wir mal wissen, wo ist denn Deutschland 2050? Mhm. Was ist denn unser Masterplan? Mhm. Also gucken wir mal auch mal länger als über eine Legislaturperiode oder haben wir immer nur die nächste Wahl im Blick und geben, ich sag mal, mit einem Koalitionsvertrag, aber nicht mal irgendwie einen Ausblick auf, pass auf, also wir haben es so vorgestellt, es wird zwar teuer, aber so kriegen wir es hin, weil wir wollen ja dann in 20 Jahren was sein?
Das ist ja der Punkt.
Wo ist
diese Vision, du hast es angesprochen, ich habe letztens auch mit einem Privaten eine wunderbare Unterhaltung gehabt über das Thema, wie waren denn Politiker früher und heute? Und wir haben diesen Herrn Erhard angesprochen und das waren noch Menschen wirklich mit Vision, er hat ein Buch geschrieben, Wohlstand für alle, da standen ganz klare Visionen drin, hat 75 Jahre lang gehalten, zumindest mal bis jetzt. Und jetzt ist der Punkt in Teilen, ne, kam viel dazwischen, alles gut, aber diese Visionen fehlen mir ganz genauso. Und jetzt kommen ja die Unsicherheitsfaktoren dazu, du hast es gerade angesprochen mit den Mitarbeitern, Gehaltsverhandlungen, die Preise erhöhen sich, das heißt, der Mitarbeiter hat vielleicht eine Lohnerhöhung bekommen, merkt es aber gar nicht, wegen Inflation, die außenstehend ist und so weiter. Und das ist ja, kommt ja alles mit dazu. Du kannst ja machen, was du willst. Es wird nicht besser, in keinster Weise. Auch für die Mitarbeiter. Und das ist mir aber und dir aber ganz genauso auch wichtig, weil dadurch entsteht auch Motivation, neben vielen anderen Sachen wie Team und so weiter. Aber natürlich auch die Gehaltssituation. Und das ist eben auch das Thema, wo wieder diese Vision fehlt. Und da stimme ich dir absolut zu. Und dieser Maßnahmenkatalog fehlt ebenfalls. Mhm. Es wird immer nur agiert, es wird gemeckert und gemeckert. Und wenn der Meckerdruck zu groß ist, wird agiert. Du hast gesagt, mit viel, viel Geld, in Teilen muss ich sagen, weil wir sparen ja wieder, das Finanzministerium gibt ja jetzt wieder weniger Geld aus, wir tun ganz komischen Sachen, oder in vielen Sachen tun wir momentan Förderungen senken, politische Bildung zum Beispiel, wo Millionenbeträge auch gesenkt werden, also da muss man auch gucken.
Ja, aber wundert mich zum Beispiel, weil ich letztens wieder gehört, auch da, Deutschland liegt bei den Ausgaben für Bildung in Europa ganz weit vorn.
Ja.
Aber es kommt nicht an. Also das ist ja die nächste Diskussion, die man stellen müsste. Ja. Warum kommt das dann in den Schulen nicht an? Warum fällt da in vielen Schulen immer noch der Putz von der Wand? Es gibt immer noch keine vernünftige digitale Ausstattung. Im Gegenteil, in manchen Unis wird wieder plötzlich eine Tafel eingebaut, damit der Prof wieder mit der
Hand
der
Display,
und das, ja. Kreide schreiben kann. Also wie gesagt, es scheint ja nicht immer nur am Geld zu liegen. So. Und Geld löst aber das Problem nicht. Also von daher, hier müsste langsam
auch die Bundesregierung, gemacht werden.
Ja, muss gemacht die Bundesregierung werden. Merken, Mensch, also ja, wir können da noch mehr Milliarden reinstopfen und da stopfen wir da nochmal eine Milliarde rein. Wo ist es hin? Und warum passiert an der Stelle nichts? So, also von daher haben wir ja ein eher dann doch sehr starkes strukturelles Problem.
Wie gesagt, es sind viele Batzen, die da auf den Haufen kommen. Jetzt wollen wir ja nicht nur meckern in unserem Podcast, wollen aber ein bisschen philosophieren. Was wäre denn, konkrete Frage mal an dich, was wäre denn so die eine ganz wichtige Maßnahme, um das Thema Mittelstand in Deutschland zumindest in einer Sache zu entlasten für dich?
Also das Wichtigste wäre aus meiner Sicht tatsächlich Lohnnebenkosten. Also ganz massiv runter. Mhm. So, ich habe letztens an einer Umfrage teilgenommen, da ging es um das Thema Bürokratisierung, Verwaltung, Abbau, war ein ganz spannendes Thema, weil ich auch mal geschrieben habe, da musste man auch tatsächlich mal definieren, wie belastet mich Bürokratisierung, also wie ist wirklich dieser bürokratische Aufwand für Unternehmer, wie belastend ist
der? Ganz kurz für uns, wer hat die Umfrage durchgeführt? Weißt du es noch?
War das eine Uni?
Also
doch, war ein Forschungsprojekt.
Ja, ja.
Das Lustige dabei war tatsächlich der psychologische Effekt, also dass man psychologisch, also man denkt, man hat eine Riesenlast mit dieser Bürokratie, ist deutlich höher als der Zeitaufwand, den man tatsächlich hat. Und da sind wir eigentlich bei dem, also für mich beim Kern des Problems. Wenn mehr Menschen unternehmerisch denken, eigenverantwortlich handeln würden, dann bräuchte es nicht so viel Bevormundung. Mhm. Das heißt also, wenn im Endeffekt klar ist, wenn ihr mal in Rente geht, kümmert euch um eure Rente. Ihr werdet allein durch einen demografischen Wandel euren persönlichen Rentenzahler, den könnt ihr jedes Jahr zum Geburtstag gratulieren. Und dem darf auch hoffentlich nichts passieren, weil dann fällt nämlich die Rente aus. So ein demografisches Problem werden wir ganz simpel bekommen durch eine ganz einfache Entwicklung, die wir als Bevölkerung in Deutschland durchmachen. So, und das heißt also im Endeffekt, den Menschen muss klar sein, was ich heute verkonsumiere, ausgebe, nicht in mein Alter, nicht in eine Immobilie, in der ich später mal leben will. Wir haben den niedrigsten Immobilienbesitzstand in ganz Europa in Deutschland und wir liegen, glaube ich, auf der dritten Stelle, also ganz hinten, drittletzter Platz von der Kapitalquote her, also was Menschen wirklich in Deutschland als Eigentum in Immobilien besitzen, da sind Länder wie in Portugal, Spanien weit vor uns. So, das heißt also im Endeffekt nicht mal wirtschaftlich stärkere Länder haben einen deutlich höheren Eigenanteil im Besitz. So, das heißt, wenn Menschen einfach wesentlich mehr unternehmerisch denken könnten, würden selbstverantwortlicher handeln und der Staat sich einfach mal wirklich auf seine Kernaufgaben, eine gesellschaftliche Struktur zu schaffen und die Leitplanken zu definieren. Aber nicht, ich sage mal im Endeffekt, also Leitplanken sehe ich nicht mehr. Wir sind mittlerweile in so einem Strohhalmsystem. Also von ursprünglich mal Leitplanken, du, das sind die Regeln links, rechts. Und jetzt kannst du dich als Mensch, als Unternehmer, als Gesellschaft, kannst du dich in diesem Regelwerk tatsächlich auch mal austoben, wenn man so will. Sind wir mittlerweile in so einem Mini-Kanal, in dem du noch agieren kannst. So, und das, ich sage mal, sind die falschen Signale und ist die falsche Struktur aus meiner Sicht. Wie gesagt, außer wir wollen eben wieder in den Sozialismus, das wäre für mich kein Modell. Da bin ich raus, hatte ich schon. Und ich muss auch sagen, ich war 14 zur Wende, ich habe es mitgekriegt, ich möchte dieses System nie wieder haben. So, also von daher, wie gesagt, größter Fan der sozialen Marktwirtschaft, aber sollte das soweit kommen, werde ich auch zu denen. Was hast du gesagt? Wie viel Prozent denken darüber nach?
30.
30? Mhm. Ja, dann werde ich auch einer dieser 30% Teilnehmer sein, darüber nachzudenken, ob mein Arbeitslebensmittelpunkt eben tatsächlich dann noch dieses Land ist. Und da bin ich ja schon hart geprüft durch unsere sozialistische Landesregierung.
Mhm. Also dein Vorschlag Nummer 1 war das Thema Lohnnebenkosten senken. Stimme ich zu, ist in Ordnung. Parallel vielleicht darüber nachzudenken, die gesamte Unternehmensbesteuerung mal neu zu denken.
Ja.
Egal wie das dann aussehen mag, gibt verschiedene Modelle. Einfach mal neu denken und da vielleicht mal ein bisschen Anreize setzen, zumindest temporär, das muss ja auch nicht für immer sein, wo man sagt, okay, es gibt jetzt den Anreiz, egal wie der aussieht, für die nächsten 3 Jahre, hat man ja in Corona-Zeiten auch gemacht, da sind ja alle Anreize weggefallen jetzt, weil viele nicht wissen, zum 31.12.2022 gibt es keine Anreize mehr für Unternehmen und deswegen ist das ein Thema. Jetzt sagtest du natürlich Immobilien und du kamst dann auch über die Digitalisierung von den jeweiligen öffentlichen Stellen, was meinst du, wo Deutschland da liegt? Da gibt es nämlich, ich habe es mitgebracht, da gibt es so einen DESI-Index, der DESI-Index heißt eben der komplette Digitalisierungsstand des Landes, also alle Digitalisierungsmaßnahmen inklusive öffentlicher Verwaltung. Ich nehme mal Länder, die vor uns sind. Slowenien ist vor uns. Estland sowieso, das wissen wir beide. Spanien, Malta und natürlich dann die skandinavischen Länder, inklusive dann natürlich dann auch noch die Niederlande auf den obersten Plätzen. Und so ist der Digitalstand. Und Deutschland ist da, also du siehst so ein paar Balken, ich zeig's euch mal, so ein paar Balken. Und Deutschland ist der letzte Balken. Ja, in Europa.
Dann bleibt gar nicht mehr drauf.
Aktueller DESI-Index. Und das ist so der Punkt, wo man dann sagt, da kommen eben so viele Baustellen auch zusammen. Und das ist halt wirklich teilweise schwierig.
Wie holen wir jetzt die Stimmung aus dem Keller?
Die Stimmung aus dem Keller. Ja, was müssten jetzt Anreize sein? Das würde heute wahrscheinlich auch zu weit führen. Wir haben ja das Thema sogar mit unserem Steuerbüro auch. Ne? Wo man dann sagt, man, selbst das Steuerbüro meckert ja schon über Maßnahmen, die dann von irgendwo vorgegeben werden. Ja, einerseits vom teilweise Finanzamt, andererseits auf Regierungsebene, was auch immer. Und das sind ja so viele Maßnahmen mittlerweile. Da rede ich noch gar nicht von den ganzen Corona-Steuer.
Du meinst von deinem Steuer-Compliance-Büro.
Maßnahmen, genau, mit dem Compliance-Büro. Wo man dann sagt, ja Mensch, das ist ja Wahnsinn. Und was viele auch gar nicht wissen und gerade im Startup-Bereich mal wichtig, zu erwähnen, wenn du alles richtig machst in Deutschland und gründest ein Unternehmen und machst dann auch Gewinne, dann kannst du nach 4 Jahren auch pleite sein, ohne dass du wirklich was dafür kannst. Okay. Und das macht allein das Steuersystem. Ja. Ja? Und dann nenne das mal in Zahlen, damit die Leute ein bisschen nachvollziehen können. Im ersten Jahr gründen wir und ganz viele Ausgaben, vielleicht in der Hälfte des Jahres das gegründet und dann dementsprechend haben wir 10.000 Euro Gewinn. Eine relativ kleine Summe, mit dem brauche ich da nicht anfangen. Und jetzt im zweiten Jahr läuft super, haben wir 100.000 Euro Gewinn. Mhm. Da fallen aber noch gar keine Steuern an. Ja, die Steuern sind 2 Jahre später fällig. Mhm. So, jetzt ist das dritte Jahr, haben wir es wieder gesteigert, super gearbeitet, 150.000 Euro Gewinn, fallen immer noch keine Steuern aus. Aber jetzt kommt das Finanzamt und sagt, oh, da gibt es ja Gewinne. Und jetzt machen wir mal eine Vorauszahlungsberechnung. Und das kommt jetzt im vierten Jahr, und das ist in Deutschland immer so, auf das Unternehmen zu. Mhm. Nämlich die Besteuerung von vor 2 Jahren, ja. Gewinnbesteuerung, dann die Vorauszahlung für dementsprechend das nächste 23er Jahr, als Beispiel, wenn man vorher das 22er betrachten würde. Und dann eben die Realbesteuerung nochmal des laufenden Jahres.
Ja, bleibt nichts übrig.
Null.
Ja, kannst du tatsächlich gleich einen Haken dran.
Ja, und das ist das, deswegen sage ich, einfach das Steuersystem mal neu denken. Ja. Muss man ja nicht in Detail ausschweifen. Wir sind auch keine Steuerfachleute oder sowas. Wir merken nur die Belastung. Na, das ist halt einfach. Und dann ist das Schlimmste, wenn der Mitarbeiter vor einem sitzt und redet über Gehaltserhöhungen und so weiter, wo man dann sagt, das ist jetzt in der Prozentzahl nicht ganz so möglich, ja. Und das sind für mich die schlimmsten Aussagen, die man auch als Unternehmer treffen kann, weil genauso wie du wünsche ich meinen Arbeitnehmern definitiv immer ordentlich Geld in der Tasche, weil das auch Zufriedenheit hervorruft. Und diese Unsicherheit bei den privaten Personen, bei den Arbeitnehmern, wird ja nicht weniger, wird ja immer mehr.
Aber ich würde gerne mal die Übersicht sehen der am durchdigitalisiertesten staatlichen Einrichtungen. Ich glaube, das Finanzamt ist ganz weit vorn.
Oh ja, und da habt ihr ja nochmal einen draufgesetzt. Es gibt ja auch wieder neue Regelungen mit Bankenkommunikation, ja, also bis hin zu Kryptobörsen und allen drum und dran. Ne?
So, also im Bereich KI, Predictive, also ich glaube, da ist das Finanzamt ist ganz weit vorn.
Ja.
Aber das Problem ist eben, eigentlich müssten die Behörden ganz weit vorn sein und die öffentlichen Einrichtungen, die das Geld verdienen,
ja,
auch ermöglichen.
Ja.
So, also auch das ist eigentlich wieder eine vollkommen konträre Situation, erstmal einzusammeln, bevor es verdient wurde. So, also das ist tatsächlich so ein Ding, das kann nur ein Staat, der eigentlich aus vollen Töpfen schöpft, aber wie gesagt, ein bisschen vergessen hat, ich glaube, das ist so das größte Problem dabei, wo es herkommt. Wer es verdient. So, und ich sage, ich kann nicht einfach immer noch mal einen oben drauf setzen. Also von daher, Ausgaben sind wichtig, Investition ist wichtig, wie gesagt, staatliche Strukturen sind sehr wichtig und ich habe echt, wie gesagt, eigentlich wirklich einen sehr angenehmen Lebensmittelpunkt. Und in Deutschland zu wohnen ist, glaube ich, so schlecht nicht. Die Sorge kommt, wenn wir sehen, in welche Richtung wir weiter steuern und das Umsteuern, das wäre jetzt eigentlich so der wichtigste Punkt.
Wir hatten ja 2022 135 Milliarden Investitionsrücknahmen aus Deutschland, von ausländischen Unternehmen.
Ja. Jupp.
So, jetzt ist gut mit Meckern. Wir wollen einfach mal heute, wollten wir mal über den Mittelstand reden in Deutschland. So eine kleine Bestandsaufnahme. Und ja, es ist teilweise auch so ein trauriger Podcast geworden und ja, mit gedämpfter Stimmung. Aber es muss auch mal drüber gesprochen werden, finde ich. Und nicht nur am Stammtisch in der Kneipe, sondern auch mal so, wo man mal unter Unternehmern mal drüber redet. Und das machen gerade auch viele, logischerweise, weil die notwendigen Zeiten dafür auch da sind. Ja.
Ja, es braucht Lösungen. Und wie gesagt, wir haben eigentlich hier einen, das ist so der wirklich positive Abschluss aus meiner Sicht, wie gesagt, wir haben einen wirklich hervorragenden, gedachten Staat. Also, wie gesagt, das System, soziale Marktwirtschaft mit allem, was dazugehört, auch der Verantwortung.
Und der Freiheit.
Der auch Freiheit, die Freiheit, ja, auch nicht zu vergessen. Das zu bewahren, sollte tatsächlich jedem Unternehmer oder auch jedem Bürger etwas wert sein. So, also von daher, Steuern zahlen ist das eine. Diese Freiheit und die Möglichkeiten zu genießen, sehen wir ja auch mal mit Blick auf die Welt und wie viele Menschen tatsächlich diesen Wohlstand und dieses luxuriöse Lebensgefühl nicht haben. Es dient es zu erhalten. Aber deswegen ganz wichtig auch der Aufruf und deswegen gesagt, holen wir es vielleicht so ein bisschen aus dem Keller heraus. das zu bewahren, das zu erhalten und das im Endeffekt auch mit wieder in die richtige Richtung zu bringen, ist auch das Thema Eigenverantwortung. Ja. Deswegen habe ich gesagt, das hängt alles zusammen. Und der Kern ist tatsächlich, wenn ich Menschen das Gefühl gebe, ihr habt nichts zu entscheiden und ihr könnt mit eurer Entscheidung nichts verändern, dann entscheiden die irgendwann auch nichts mehr und nehmen alles nur noch still hin. Und das ist, glaube ich, im Moment so das Riesenproblem, dass wir eben in einer Mitte in Deutschland nichts mehr sagen, weil wir das Gefühl haben, es interessiert eh keinen. Mhm. So, das heißt also, hier wieder lauter zu werden, tatsächlich auch mal zu sagen, wie müsste es denn anders sein und nicht wirklich immer nur mit Phrasen um sich werfen, um dann die Probleme auf den Tisch zu schmeißen, ohne eine passende Lösung zu liefern. Das ist gefährlich. So, aber erklären, erläutern, warum machen wir das? Was braucht es denn?
Und Visionen.
Und Visionen zu entwickeln und vor allen Dingen mal in die Zukunft zu gucken und nicht nur 2 Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Das könnte tatsächlich vielleicht ein Weg sein, wie wir das bröckelnde Fundament wieder rekonstruieren, restaurieren. Wenn es dann einmal eingestürzt ist, dann wird es ganz schwierig, sowas wieder aufzusetzen.
Und das ist ja auch der Punkt, dass viele oder dass man manchmal nicht auf dem Schirm hat. Wenn die Wirtschaft, egal ob das jetzt eine soziale Marktwirtschaft ist oder einfach nur eine Marktwirtschaft, ist vollkommen egal. Wenn eine Wirtschaft im Grunde genommen herbröckelt oder rezensiert über mehrere Jahre hinweg, ist das die größte Gefahr für die Demokratie. Mhm. Und das sollten wir in Deutschland durchaus mehrfach bedenken. Ja, Dankeschön heute, dass du mal wieder erstens hier im Podcast warst. Ein wirklich,
ein Vergnügen.
Wirklich unternehmerisches Thema heute mal wieder im Businessbereich auch mal. Aber es gehört dazu. Wir müssen auch mal ein bisschen darüber reden. Und hat mir Spaß gemacht. Sage danke für die, die so lange durchgehalten haben. Und bis zum nächsten Mal.
Sagt uns ruhig mal eure Meinung. Also von daher, wir haben ja hier auch durchaus die Möglichkeit, mal Kommentare und auch Dinge, die wichtig sind, die euch vielleicht auch in dem Zusammenhang betreffen, mal zu kommentieren. Gerne schickt uns mal Anmerkungen und Themen auch dazu rein, die euch vielleicht gerade auf der Seele brennen. Und dann freuen wir uns, wenn wir dazu vielleicht auch mal in einem der nächsten Runden Stellung beziehen.
Wird alles gelesen und beantwortet. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.